Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von By the Dip. Drei Mikros, drei Meinungen mit Erichsen Hell und heute nicht mit Bautzus, sondern special. Wir haben zwei Gäste im Laufe der Folge. Als ersten Gast Alex Mittermeier zu Kryptos und danach Armin Brack zur neuen Berkshire Hathaway, einem Megaprojekt, was in den USA gestartet werden soll. Und damit gehe ich gleich mal mit euch durch die Themen, die wir heute diskutieren. Wir sprechen über Bitcoin versus Quantenrechner. Wie groß ist die Gefahr? Alex hat da eine steile These dabei und sagt, die Bitcoin-Maximalisten könnten zu lange den Kopf in den Sand gesteckt haben. Dann haben wir ein Update von Alex noch zum Genius Act aus den USA. Wie geht's weiter in puncto Kryptoregulierung und auch natürlich Stablecoins? Dann werden Lars und ich euch updaten über neue Ware für Goldfans. Es tut sich was am Gold-ETF/ETC-Markt in Deutschland. Danach sprechen wir mit Armin über ein neues Megaprojekt. Und zwar soll eine neue Berkshire Hathaway oder eine Art der Berkshire Hathaway gegründet werden. Was es damit auf sich hat, das werden wir natürlich mit Armin besprechen. Dann hat Armin noch eine Warnung vor uns und er sagt, Achtung, diese Aktien sind Abzocke. Danach werden Lars und ich auf die Hörerfrage von Michael eingehen. Danke dir, Michael, denn er fragt, ist BYD jetzt ein klassischer Buy-the-Dip-Kandidat? Und am Ende sprechen Lars und ich noch über Nvidia, natürlich eins der wichtigsten Events der Woche, und wir schauen uns die Aktie an und vor allem wir sprechen darüber, wie gut die Aktie noch ist. Und dann darf ich natürlich alle, die uns auch Hörerfragen einreichen möchten, in Zukunft auf unsere App verweisen. Holt euch die mal unter www.buy-the-dip.de, könnt ihr Hörerfragen einreichen und dann besprechen wir die natürlich wöchentlich, beziehungsweise ich suche die Fragen raus für unser ganzes Team. Und seid nicht enttäuscht, wenn eure Frage nicht dran kommt. Wir bekommen über 100 Fragen pro Woche zugeschickt, aber wir bauen die Fragen natürlich entsprechend der Aktualität und Thematik ein. Deswegen lasst gerne eure Fragen da, denn auch die Fragen, die wir nicht unbedingt einzeln besprechen, fließen irgendwo in unsere, sagen wir mal, in die Inhaltsbildung mit ein. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich steige gleich mal ein. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
Darf ich noch kurz vorher sagen, mir fehlt Timo jetzt schon. Der radert das hier runter wie so ein Avatar. Er hat mich nicht gefragt, wie es mir heute geht. Er hat mich nicht gefragt, was diese Woche los war. Das ist ja, Timo, Mensch, komm schnell wieder zurück. So bricht das hier alles in sich zusammen. Ich meine, Alex wird es wieder hochreißen, aber ich merke, wie ich jetzt schon runterfahre gedanklich.
Du brauchst dir keine Sorgen machen,
dass KI übernimmt. So. Das ist ja identisch.
Es ist das Menscheln, was fehlt. Der Timo, ich sage ja immer, er ist der Kleber, der hier alles zusammenhält. Und Timo hat Geburtstag gehabt am Donnerstag und ist gerade im wohlverdienten Kurzurlaub. Aber ja, das Timo kann man hier einfach nicht ersetzen.
Ich versuche so gut es geht. Ja, schön, dass du da bist, Alex.
Du kriegst dann noch genug Fläche, Lars. Alex, du hast diese Woche in unserer Telco eine steile These aufgebracht. Du hast gesagt, dass die Quantenrechner eigentlich viel weiter sind als viele gedacht, gerade im Bitcoin-Bereich. Und du hast auch gesagt, wenn ich es richtig noch weiß, dass in den nächsten 1-2 Jahren die Quantenrechner vielleicht schon zu einer Gefahr werden könnten für Bitcoin. Gib uns da mal ein Update, ja, wie schlimm die Lage ist oder wie nicht schlimm die Lage ist.
Ja, vielleicht nicht in den nächsten 1-2 Jahren, aber in den nächsten 5-10 Jahren. Es ist ja so, dass BlackRock auch in seinem Geschäftsbericht davor warnt, dass Quantenrechner tatsächlich eine Gefahr für Bitcoin sein könnte, sodass Bitcoin irgendwann einmal wertlos sogar sein könnte. Und in den letzten Tagen haben die Forscher aus dem Hause Google ein neues Forschungspapier vorgestellt, wonach deutlich weniger, also um 20 Mal, also wir sprechen hier nicht von 20%, sondern um 20 Mal weniger Rechenkapazitäten, also Qubits, benötigt werden, um zum Beispiel diese RSA-Verschlüsselung zu knacken. Jetzt ist es so, diese RSA-Verschlüsselung kommt hauptsächlich im Bankenbereich und bei E-Mails zum Einsatz, aber Bitcoin verwendet eine ähnliche Technik. Und zwar ist es so, dazu muss man wissen, Bitcoin verwendet vor allem zwei Sicherheitsmechanismen, und zwar erstens SHA-256, also das ist der Hashing-Algorithmus, und diese Elliptic Curve Kryptographie. Und diese Elliptic Curve Kryptographie ist ähnlich wie diese RSA-Verschlüsselung. Das ist zwar ein anderes mathematisches Problem, aber der springende Punkt an dieser Stelle ist, beides kann mit diesem SHA-Algorithmus theoretisch geknackt werden, wenn man genügend Rechenpower hat. Jetzt sagen die Google-Forscher, okay, wir haben hier Fortschritte erzielt, 20 Mal weniger Rechenpower ist erforderlich. Man hat zuvor angenommen, dass man mindestens etwa 20 Millionen Qubits benötigt, um diese Verschlüsselung zu knacken. Und jetzt ist man der Meinung, dass weniger als 1 Million Qubits erforderlich sind. Jetzt ist es so, die aktuelle Technik hat diese Technologie noch nicht zur Hand, aber es kommt darauf an in den nächsten Jahren, wie schnell man diese Algorithmen weiter optimieren kann und auch diese Fehlerkorrekturen bei diesen Qubits voranschreiten. Und je schneller das geht, desto mehr rückt der Zeitrahmen nach vorne, wo man tatsächlich diese Verschlüsselungstechniken, die auch Bitcoin verwendet, angreifen kann. Und das ist der springende Punkt. Das bedeutet natürlich, dass auch Bitcoin sich vorbereiten muss für die sozusagen Post-Quantum-Zeit. Ja, das ist das große Problem.
Das wäre aber möglich zu sagen, aber wir teilen alles, unsere Sachen müssen noch durch die Kreiszahl Pi geteilt werden und dann wird es schwierig genug. Also theoretisch, an dem Einwand merkt man, dass ich keine Ahnung habe von der Verschlüsselungstechnologie, aber theoretisch wäre es also möglich, das Bitcoin-Protokoll so zu verändern, dass man auf diese neuen Gefahren oder Anforderungen vorbereitet wäre.
Genau, es ist so, dass man setzt mit diesem Shor-Algorithmus an, um quasi von diesem Public Key, von diesem öffentlichen Schlüssel zurück auf den Private Key zu rechnen. Ja. Wer den Private Key kontrolliert, kontrolliert natürlich die Wallet und damit letztendlich auch die Coins. Und es gehen Experten davon aus, wie zum Beispiel Andreas Antonopoulos, dass diese Coins, man geht davon aus, 2 bis 3 Millionen Coins, die eventuell verloren sind, weil die Leute die Private Keys und so weiter verloren haben, dass die eventuell dann von den kannten Leuten sozusagen dann geknackt werden können, und zurückgeholt werden können, Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft dann einen Hardfork sehen bei Bitcoin, Da kommt es darauf an, wie schnell ist die Governance, wie schnell einigt man sich auf ein neues Adressformat und so weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sowas kommen wird. Und ich möchte aber hier keine Panik verbreiten. Also in den nächsten 1 bis 2 oder 3 Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich ein erfolgreicher Angriff mit Hilfe von KI und Quantenrechnern erfolgt auf Bitcoin bei unter 1%. Ja, das darf man hier nicht vergessen. Ich möchte ja keine Panik schieben. Aber auf Sicht von 5 bis 10 Jahre steigt die Wahrscheinlichkeit dann auf 10 bis 25%. Und je nachdem, ich habe auch keine Glaskugel, wie schnell die Forscher vorankommen, mit dieser ganzen Technik. Quantenrechner und KI sind meiner Meinung nach eine starke Waffe. Je mehr rückt natürlich der Zeitraum nach vorne. Ja.
Denkst du, dass das zukünftigen Art Wettrüsten wird? Also nehmen wir an, spulen wir mal vor 5 Jahre und es gäbe jetzt wirklich leistungsfähige Quantenrechner, dass es eine Art Wettrüsten wird zwischen den Quantenrechnern und den Bitcoinern, dass immer wieder diese latente Gefahr besteht, okay, die nächste Generation der Quantenrechner könnte jetzt wieder das ganze Netzwerk instabil machen oder du kommst an die Coins von Leuten ran?
Wir werden sicherlich eine Art Wettrüsten sehen. Also hier geht es darum, dass man Bitcoin auch quantensicher macht, ganz klar. Aber wenn das einmal geschehen ist, dann wird es auch für die Quantenleute schwierig. Wenn man auf ein neues Adressformat und auf eine neue Technik umgestiegen ist, dann wird es Jahrzehnte wahrscheinlich dauern, bis dann wieder die Quantenleute neue Algorithmen entwickeln und so weiter, wo man dann wieder das Ganze angreifen kann. Also ähnlich wie im Cyber-Security-Sektor. Ja. Hier versuchen CrowdStrike, Palo Alto Network und so weiter als Frontrunner sich zu etablieren, damit eben die Angreifer hier keine Chance haben. Und so ähnlich wird es dann auch im Thema Kryptowährungen und bei der Verschlüsselungstechnik insgesamt sein,
Du hast dich in dem Zuge dann, oder anders gefragt, das ist jetzt gar keine Bitcoin-Frage, offen gesagt. In den letzten Wochen sind ja die Quantenaktien auch teilweise sehr, sehr gut gelaufen, aus unterschiedlichsten Gründen. Würdest du sagen, aus der Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, allgemein, die Quantentechnologie entwickelt sich einfach schneller, als das viele bisher erwartet haben? Weil ich kann mich erinnern, als wir das letzte Mal den Hype gesehen haben, da hieß es, im Übrigen hat das ja Alphabet oder Google selber gesagt, wir sind zufrieden mit den Erfolgen, aber bis wir das irgendwie kommerziell einsetzen können, da sprechen wir über einen Zeitraum deutlich größer, 5 Jahre. Und dann haben sich ja auch sehr viele von den Aktien so entwickelt, wie man das erwarten würde von so Narrativ-Stocks, also sind dann auch wieder zurückgekommen. Aber glaubst du, dass man daraus auch ableiten kann, dass insgesamt die Entwicklung der Quantentechnologie schneller voranschreitet als vielleicht bisher angenommen?
Ja, das sagen zumindest die Google-Leute in ihrem neuen Forschungspapier. Ja. Und das kann natürlich sein, dass dann natürlich die Technik selber, die Google anbietet, natürlich interessant wird. Das heißt, auch die Alphabet-Aktie dann natürlich interessant wird. Und ganz klar, die Technik schreitet schneller voran, als viele vielleicht denken. Und vor allem auch, was die Bitcoin-Maximalisten denken. Die hatten ja eigentlich geglaubt oder das Narrativ verbreitet, ja, in den nächsten 20, 30 Jahren ist Bitcoin sicher, unzerstörbar und so weiter. Aber man sollte jetzt schon Vorbereitungen oder Forschungsarbeiten treffen, um eben Bitcoin quantensicher zu machen.
Du sagst, man sollte, Alex, siehst du da jetzt schon Bestrebungen, dass das ernst genommen wird? Oder ist da weiterhin so ein Hoffen in der Community, dass es nicht kommt? Oder siehst du schon Leute, die daran arbeiten?
Es gibt Leute, die daran arbeiten. Ja. Es gibt da Pläne, wie man auf ein neues Adressformat umsteigt und so weiter. Wie gesagt, wir werden sehr wahrscheinlich irgendwann einen Hardfork beim Bitcoin bekommen. Und je nachdem, wie schnell die Governance bei Bitcoin funktioniert, desto schneller wird es kommen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das kommen muss.
Siehst du nur beim Bitcoin die Gefahr oder siehst du auch andere Kryptoprojekte oder
andere
Währungen?
Andere Kryptowährungen genauso. Das betrifft Solana, Ethereum und so weiter. Aber da geht die Entwicklung schneller. Man sieht das bei Solana und so weiter. Die bereiten sich heute schon auch bei Sui auf die Post-Quantum-Zeitalter vor. Ja? Die tun da aktiv etwas dafür und die sind da, muss ich sagen, weiter als Bitcoin.
Also würde ich zusammenfassen, es ist noch keine Panik angesagt, aber es ist, wie ich immer sage, man sollte zumindest mal das Augenmerk drauf haben, was da passieren könnte. Und spannend ist ja, wir hatten das von neulich mal besprochen, gerade ja im Quantumsektor, dass die Entwicklung doch schneller vorangeht als früher gedacht. Also würde ich mal so als Learning hier mitnehmen aus den Infos, die du uns gegeben hast.
Ganz klar. Und vor allem als Bitcoin-Nutzer nicht immer die gleiche Adresse verwenden, sodass der Public Key veröffentlicht wird, sondern versuchen immer neue Adressen, wenn man jetzt Bitcoin empfängt und so weiter, zu verwenden. Das hilft ein bisschen auf der Sicherheitsseite, aber natürlich das Ganze im Auge behalten.
Ich bin natürlich ein bisschen, ich bin nicht besorgter, ja. Ich habe ja ungefähr die Hälfte meines Lebens hinter mir, aber ich kann mich nur erinnern, es gab einige Papiere, die geschrieben haben, lass uns mal hoffen, dass Quantentechnologie nicht zu schnell ist, denn wenn Quantentechnologie auf KI trifft, dann ist das eine Kombination mit wunderbarem Potenzial, aber wie wir wissen, Potenzial entwickelt sich ja immer in alle Richtungen. Also, wir sind völlig real, die wir hier noch sitzen, aber
noch.
Das könnte sich vielleicht demnächst dann mal ändern. Hoffen wir mal, dass das die schlimmsten Begleiterscheinungen sind.
Lars, ich greife mal was auf von dir. Mit demnächst ändern, Alex, ich spiele dir mal den Ball zu, denn wir haben ja noch ein zweites Thema, den Genius Act in den USA. Gib uns mal einen kurzen Überblick, was der Genius Act ist, bevor wir darauf kommen, was der für die Kryptobranche an Bedeutung noch bringen kann in diesem Jahr.
Also dieser Genius Act, das ist quasi ein neues Stablecoin-Gesetz, das quasi Stablecoins legalisieren soll. Ja, bislang ist das alles eher ein Graubereich und dieses neue Gesetz, dieser Genius Act, soll eben diese ganze Stablecoin-Geschichte in den legalen Bereich überführen, dass das Ganze dann reguliert wird. Das heißt, es wird hier strenge Auflagen für Stablecoin-Emittenten geben. Also diese Stablecoins, die man dann ausgibt, müssen 1:1 in Dollar oder entsprechende Wertpapiere, Staatspapiere, also Staatsanleihen gedeckt sein. Und man hat hier, wie gesagt, vor allem strenge Auflagen, vor allem für ausländische Emittenten jetzt durchgebracht. Also im ersten Anlauf ist das ganze Jahr im Senat gescheitert worden. Die Demokraten haben das abgelehnt, auch mit Verweis auf Trump, der sich da auch teilweise im Kryptobereich selber bereichern möchte sozusagen. Und das haben die Demokraten zunächst zurückgewiesen. Dann hat man aber Zugeständnisse gemacht von der republikanischen Seite. Und jetzt ist das Ganze durchgegangen, und also durch den US-Senat. Das bedeutet, das Ganze muss jetzt noch durch das Repräsentantenhaus gehen. Da liegt aber ein weiterer Vorschlag vor, also nennt sich Stable Act. Das ist ein weiterer Gesetzesentwurf. Ich denke, dass man das Ganze zusammenführen wird, dann nochmal abstimmen wird und dann wird das Gesetz voraussichtlich auf dem Schreibtisch von Donald Trump landen, wahrscheinlich dann im August. Und der kann dann das Gesetz unterschreiben und dann tritt diese Regulierung sozusagen in Kraft. Und das ist ganz, ganz wichtig für den Kryptosektor, denn Stablecoins sind ja das Einfallstor für den Kryptomarkt. Über Stablecoins kommt einfach sehr viel Liquidität in den Markt. Und wir sehen auch schon, dass die ersten großen Tech-Konzerne auf den ganzen Bereich aufspringen, zum Beispiel Meta, der Facebook Konzern von Mark Zuckerberg möchte ja Stablecoin-Zahlungen integrieren in seine Plattformen. Und man hört aus der Branche, also das berichtet zumindest das Wall Street Journal, dass sich die großen US-Banken zusammentun wollen, also Bank of America, JP Morgan, Citigroup und so weiter, und wollen einen eigenen Stablecoin herausgeben. Warum ist das so? Ganz einfach, weil Stablecoins einfach viel effizienter, kostengünstiger und schneller sind, was nicht nur Inlandsüberweisungen angeht, sondern auch Auslandsüberweisungen. Und darum ist das so ein Riesenthema. Also momentan ist der Stablecoin-Markt ungefähr 250 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung schwer. Und die Experten gehen davon aus, dass diese Market Cap in den nächsten Jahren bis 2030 auf etwa 3 Billionen Dollar wachsen wird.
Ich denke, wenn Timo da wäre, Alex, würde er jetzt fragen, ob du mal einfach erklären kannst, was ein Stablecoin ist und warum brauche ich den? Warum wandle ich meine Bitcoin nicht in Euro oder Dollar um, sondern warum nehme ich da als Zwischenstück beispielsweise einen Stablecoin? Für alle, die jetzt dann nicht so tief drin sind.
Dollar ist ja an und sich eine analoge Technik. Ja, die läuft zwar auch Überweisungen, kann ich damit machen, aber das ist ja noch das alte Bankensystem, SWIFT und so weiter. Und Stablecoins sind wir im Kryptobereich, auf der Blockchain. Ich kann ja auf der Blockchain Sachen bewegen und vor allem auch transparent, und ich kann hier Nachweise sehr einfach dann über die Blockchain darstellen. Und wie gesagt, es ist viel, viel effizienter, kostengünstiger und vor allem viel schneller, so eine Überweisung auf der Blockchain zu bewegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Deutschland nach Australien überweise, ja, dann dauert es meistens die Auslandsüberweisung mehrere Tage, bis die ankommt. Und genau das möchte man eben durch diese Stablecoins lösen, dass es einfach viel schneller und vor allem kostengünstiger geht. Und wie gesagt, das Ganze ist 1:1 dann mit Dollar gedeckt, und damit versucht die USA quasi über die Hintertür auch den Dollar irgendwo zu stärken, weil dann natürlich die Nachfrage nach Dollar und US-Staatspapieren steigt, weil diese Stablecoins natürlich 1:1 gedeckt sein müssen. Das schreibt dieses Gesetz vor.
Alex, das fand ich spannend, dass ja auch die Banken Interesse haben an diesen Stablecoins und ja auch ein Name da herausscheint, also JP Morgan. Der war ja, Jamie Dimon ist ja, sage ich mal, nicht der größte Bitcoin-Fan, aber offenbar hat er für sein Bankhaus erkannt, dass man damit wohl Geld verdienen kann. Also was ist da zu erwarten? Wird es jetzt viele Dutzende Stablecoins geben? Werden die eine Konkurrenz zu Tether bauen? Werden die sich zusammenschließen? Was erwartest du da?
Genau, und da haben jetzt die Republikaner bzw. die Demokraten einen Riegel vorgeschoben. Sie möchten verhindern, dass eben die großen Tech-Konzerne wie Amazon, Meta und so weiter ihre eigenen Stablecoins herausgeben, sondern das soll eigentlich nur in der Hand von Finanzinstitutionen bleiben, das Ganze. Ja. Also ich gehe davon aus, dass von den Banken wohl ein gemeinsamer Stablecoin kommen wird. Ansonsten ist es so, dass Circle, die Nummer 2 im Markt, ja auch jetzt an die Börse möchte, zum richtigen Zeitpunkt natürlich. Man rührt hier jetzt kräftig die Werbetrommel. Man möchte über 600 Millionen Dollar aufnehmen, und der Börsengang soll wohl dann pünktlich im Sommer, wenn die Stablecoin-Regulierung durchgeht, dann wahrscheinlich auch kommen. Und dadurch erhofft man sich wahrscheinlich dann auch eine stärkere Nachfrage nach den Aktien, die zwischen 24 und 26 Dollar pro Stück dann am Markt platziert werden sollen. Aber Circle ist hier die Nummer 2 und versucht ja natürlich jetzt auf den Zug aufzuspringen. Diese ganze Stimmung, diese ja bullische Stimmung rund um Stablecoins zu nutzen, um hier seinen Börsengang durchzuführen. Und interessant an dieser Stelle ist, dass Ripple als auch Coinbase, weil Circle arbeitet ja mit Coinbase zusammen, wollten, oder es hat Berichte gegeben, dass die eben Circle kaufen wollten vor dem Börsengang. Daraus ist offenbar jetzt nichts geworden. Also Circle möchte das Ganze durchziehen, eine Bewertung von 6-7 Milliarden Dollar erzielen, um einfach von diesem ganzen Trend, den wir momentan sehen, zu profitieren.
Wie verdienen die Geld, Circle? Also die geben die Zinsen nicht weiter, oder, die sie kassieren?
Die verdienen in erster Linie Geld dadurch, dass sie diese Reserven, diese Stablecoin-Reserven anlegen und dadurch quasi Zinsen verdienen. Und das ist quasi die Einnahmequelle. Dazu kommen noch andere Gebühren, und das Geschäft boomt eigentlich, weil Circle ist es so, bei im Jahr 2020 nur 15 Millionen Umsatz, der ist inzwischen, soweit ich gesehen habe, im letzten Jahr auf über 150 Millionen Dollar gestiegen. Also das Geschäft boomt, und ja, davon möchte natürlich Circle profitieren, das Ganze natürlich weiter ausbauen und so weiter. Aber dieses Geschäft ist schon relativ lukrativ. Bislang ist es so, dass Circle zum Beispiel diese Kooperation mit Coinbase hat und dadurch quasi Coinbase ja 50% der Gewinne, die diese Stablecoin-Geschäft quasi abwirft, einstreichen kann. Ja.
Theoretisch wäre doch aber der Weg, also ich meine, wir sprechen ja immer über digitale oder so viel vielleicht auch nicht mehr, über digitale Zentralbankwährung. Der Staat hat ja die Hoheit über sein Geldsystem. Das heißt, logischerweise dürfte es keine, darf auch kein Tech-Konzern ein alternatives Zahlungsmittel anbieten. Aber eigentlich wäre doch die logische Fortführung, wenn ich sowieso schon Überweisung und so weiter alles viel günstiger und schneller mache, dass ich das dann ein Stablecoin irgendwann mal auch das Fiat-Geld ersetzt. Denn das ist ja der letztlich der Anker an allem. Also derjenige, der alles langsamer macht und wahrscheinlich auch für den Staat natürlich den Vorteil hat, dass es eben nicht gedeckt ist. Man kann es unbegrenzt vermehren. Aber unter Gründen der Praktikabilität ist es doch eigentlich ein überflüssiger Zwischenschritt zu sagen, und dann tausche ich nochmal in eine Fiat-Währung, solange der Staat sagt, okay, das ist jetzt ein staatlich gedeckter Stablecoin, dann haben wir die Zentralbankwährung, ne?
Ja, es ist ein Unterschied. Also Trump will ja nicht, dass es eine staatliche, also diesen CBDC gibt. Das hat er ja auch ins Gesetz eigentlich schreiben lassen. Und in Europa geht man einen anderen Weg. Dieser digitale Euro soll aber kommen jetzt im Herbst, laut Lagarde. Aber der Unterschied ist das, dass ich eben ja im Prinzip sehen kann, also diese Überwachungsgeschichte, dass ich sehen kann, für was die Leute ihr Geld ausgeben. Das ist das Problem von diesen CBDCs, und darum haben die eigentlich so einen schlechten Ruf in der Branche und keiner will die wirklich haben. Also auch die Konsumenten sind ja eher abgeneigt, und dadurch, glaube ich, sind ja diese CBDCs keine wirkliche, schon irgendwo in Konkurrenz natürlich zu Stablecoins, aber ich glaube, dass sich die Stablecoins einfach durchsetzen werden, weil sie einfach von, ja, was heißt, privaten Firmen ausgegeben werden, die doch gewisserweise einen gewissen Abstand zum Staat haben, ja.
Alex, ich glaube, wenn Circle an die Börse geht und wenn der Genius Act jetzt durchgeht, dann müssen wir dich auf jeden Fall wieder einladen. Und wer mehr von Alex noch sehen und lesen will, der sollte mal unsere App runterladen unter www.buy-the-dip.de. Link auch unten, denn Alex hat ein sehr, sehr gutes Update gegeben zu Solana. Wer da also noch ein paar Sachen lesen will und wer dauerhaft von Alex lesen will, wir haben die neue Kategorie Buy the Dip and Friends in unserer App. Das heißt, ihr lest von Alex und auch von anderen, ja, Experten, befreundeten Experten bei uns in der App. Also Alex, danke fürs Update, danke für deine, ja, für die Einsichten, die du uns gegeben hast, und gerne wieder.
Kein Problem, jederzeit wieder, danke.
Gerne.
Ciao, schönes Wochenende.
Gut, ciao, Lars, dann versuchen wir jetzt mal ein Thema zu zweit durchzuarbeiten. Ist ein Thema, was ich mitgebracht. Ich nenne es mal neue Ware für Goldfans. Und zwar die Börse Stuttgart hat zwei neue Gold-ETCs auf den Markt gebracht. Ich sage bewusst ETC. Ich weiß, die meisten sagen immer Gold-ETF. Das ist rechtlich und regulatorisch bei uns in Europa nicht möglich, weil ein ETF muss immer 5 verschiedene Werte haben. Also ergo, wenn man natürlich nur einen Wert hat wie Gold, geht das nicht. Deswegen wird ein ETC aufgelegt. Das hatten wir hier schon mal des Öfteren besprochen. Und wir hatten hier auch schon besprochen, für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt physisches Gold kaufen wollen, gibt es ja in Deutschland interessante Angebote. Und die Börse Stuttgart hatte ja bisher auch Euwax Gold 2. Das war so, ich sag mal, geeignet für die langfristigen Anleger, weil das Produkt zwar einen höheren Spread hat, also eine höhere Spanne zwischen An- und Verkauf, aber dafür keine laufenden Gebühren. Und jetzt hatte die Börse Stuttgart, und das ist, denke ich, interessant für alle diejenigen, die Goldprodukte über die Broker kaufen oder auch börsengehandelte Goldprodukte sich gerne ins Depot legen, gibt es jetzt zwei neue ETCs, und ich fand die spannend, dachte, da bringe ich euch mal ein Update mit. Und zum einen gibt es Euwax Gold Core und Euwax Gold Traceable. Euwax Gold Traceable ist ein ETC, der hat jährliche Kosten, die liegen bei 0,29%. Hat allerdings den Vorteil, dass das Produkt geeignet ist für alle diejenigen, die nachhaltig in Gold investieren wollen. Das heißt, das Gold innerhalb des Produkts ist komplett nachvollziehbar. Wo kommt es her? Wie wurde es verarbeitet und so weiter? Und es werden auch Angaben gemacht zum CO2-Fußabdruck. Das heißt, für nachhaltige Investoren oder auch für Vermögensverwalter, die da einen gewissen Fokus drauf legen, ist dieses Produkt geeignet. Noch ein bisschen interessanter finde ich allerdings Euwax Gold Core. Denn ein bisheriger Nachteil bei Euwax Gold 2 war, wie gesagt, der größere Spread zwischen An- und Verkauf. Kann euch egal sein, wenn ihr das kauft und sagt, liegt 10 Jahre rum, dann ist das egal. Wenn ihr aber sagt, ich kaufe sowas auch mal taktisch, das heißt auf Sicht von ein paar Tagen oder ein paar Wochen, dann ist natürlich die Geldbriefspanne schon irgendwo entscheidend, weil das natürlich an eurer Performance nagt. Und da muss ich sagen, ist Euwax Gold Core interessant. Das Produkt kostet 0,25% im Jahr, hat aber dafür einen sehr, sehr engen Spread. und eignet sich damit für aktive Trader. Und da dachte ich, bringe ich euch mal diese Info mit. Ja, für alle diejenigen, die hier eine breitere Produktpalette sich am deutschen Markt gewünscht haben, gibt es jetzt mehr Angebot. Und Lars, hast du da noch eine Meinung dazu zu diesen Produkten?
Werbung. Ganz kurze Unterbrechung. Ich habe ein wichtiges Update für euch. Unser Beide Dip Plus. Das ist seit einer Woche live und die Nachfrage, die ist wirklich riesig. Also vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, für euren Support. Natürlich bleiben alle bisherigen Inhalte in der App absolut gratis. Der Feed, die Watchlisten, unser Mittwochspodcast, der ETF-Guide, die Musterdepots, alles bleibt gratis wie gehabt. Aber mit Buy the Dip Plus bekommst du jetzt zusätzlich Livestreams und Live-Events mit Lars, Sebastian und mir. Und du bekommst außerdem die Käufe und Verkäufe von Sebastian und mir in unseren privaten Depots. Du erhältst zusätzlich wöchentliche Q&A-Sessions mit uns, wo wir uns Zeit nehmen, deine persönlichen Fragen zu beantworten. Dazu kommt unser exklusives ETF-Plus-Depot und unsere erweiterten Watchlisten für Aktien, ETFs und natürlich auch Krypto. Also sicher dir jetzt auf buy-the-tip.de dein persönliches Upgrade und hol dir alle wichtigen Infos. Der Link zu buy-the-tip.de, der hängt unten drin in den Shownotes.
Ja, ich hätte damit rechnen können, dass wenn du schon ein Thema bringst, was wir zu zweit besprechen, eins, wo ich ja wohl schwerlich dann wieder widersprechen kann. Also letztlich hat man die Idee, wollen sie sie wahrscheinlich verhindern. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Wir haben häufiger gesprochen über den Unterschied zwischen Euwax Gold und Xetra Gold. Und ja, jetzt hat man die Palette eben selbst aufgestockt. Aber da es sich hier um Fakten handelt, kann ich schwer widersprechen und nur sagen, dass das aber durchaus Sinn macht, sich zu überlegen, wie lang wird die Haltedauer wohl sein. Ich glaube ansonsten, sie bieten ja beide die physische Lieferung ist überall möglich. Ansonsten wäre die Steuerfreiheit genau. Nach einem Jahr nicht gewährleistet. Ne?
Genau, die Steuerfreiheit ist bei allen Produkten gegeben. Also die Produkte sind so konstruiert und du hast jetzt schon gute Stichworte mir noch gegeben zu Xetra Gold. Und dadurch, dass jetzt natürlich die Börse Stuttgart hier nachzieht, haben wir ja jetzt in diesem aktiven Bereich natürlich wieder eine Konkurrenzsituation, was ja für Anleger nicht schlecht sein muss. Also wenn ihr mal schaut, auch MSCI World und wie die Emittenten da so ein Race to the Bottom haben, also teilweise mit 0,07% und teilweise fast gar keine Gebühren mehr. Und das ist natürlich gut. Je mehr Produkte da im Goldbereich aktuell am Markt sind, desto mehr Nachfrage gibt es, aber desto mehr, sagen wir mal, Incentivierung haben auch die Herausgeber, die Emittenten, dass sie natürlich das Anlegergeld an sich binden. Und das bindest du halt auch am schnellsten einfach dadurch, dass du besonders kostengünstig bist. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein mit unserem geschätzten Kollegen Armin Brack. Armin.
Hallo ihr zwei.
Hi, hi. Und ihr seht ja, wir haben heute eine Special-Folge mit zwei Gästen. Armin Brack ist bekannt. Für mich ist er der beste Aktienanalyst. Ich sage das nicht nur, weil ich Armin sehr schätze. Ich lese deine Analysen wirklich sehr, sehr gerne. Und du hast ja ein Thema mitgebracht, und zwar ein, ich habe es jetzt mal tituliert, ganz natürlich im Sinne von YouTube-Titeln, Megaprojekt in den USA soll die neue Berkshire Hathaway gebaut werden. Was hat es damit auf sich?
Genau. Ja, also es steht ja ein gewisses Vakuum, wenn man so möchte, nachdem jetzt Warren Buffett seinen mehr oder weniger Rücktritt erklärt hat und jetzt auch gesagt hat, dass er bei der nächsten Berkshire-Aktionärsversammlung nicht mehr auf der Bühne sein wird sogar. Und es gibt ja schon einige Jahre Firmen, börsennotierte Firmen auch, die das Geschäftsmodell imitieren. Es gibt die Fairfax in Kanada und auch Markel, die dieses Konzept von Berkshire mit Floats zu arbeiten, mit Floats von Versicherungen zu arbeiten, zusätzliches Kapital zur Verfügung zu haben, das man investieren kann, imitiert haben, auch erfolgreich imitiert haben. Aber es gibt eben jetzt die Möglichkeit, dass ein Unternehmen entstehen könnte, das von Beginn an, also wo man als Aktionär von Beginn an dabei sein kann, das bereits jetzt börsennotiert ist, und zwar ist die Howard Hughes Holding in den USA. Und da gibt's Bill Ackman, die meisten von euch werden ihn kennen, bekannten Hedgefonds-Manager, der seit 13, 14 Jahren bereits in diese Howard Hughes Holding investiert ist, bisher nicht zufrieden war mit dem Return on Investment und sich jetzt überlegt hat, okay, die Firma ist jetzt in einer Entwicklungsphase angekommen, wo überschüssiges Cash da ist und zusätzlich möchte ich da eine Versicherung mit einbauen in dieses Gebilde. Entweder kaufe ich eine Versicherung oder am liebsten würde er sogar selber die Versicherung von Grund auf selber aufbauen. und daraus dann die neue Berkshire basteln. Das ist so die Grundidee dahinter.
Wenn ich kurz ein Wort dich erklären lassen darf, Armin, du hattest vorhin von Float gesprochen. Für diejenigen, die jetzt nicht so im Thema sind, was ist der Float bei einem Unternehmen oder bei Versicherungskonzernen?
Der Float ist quasi die Differenz zwischen den Prämieneinnahmen, die man ja als Kunde bekanntermaßen sofort bezahlen muss, und dem Zeitpunkt, wo dann ein gewisser Rückfluss entsteht, eine Anforderung hat, dass man eine Ausschüttung bekommt. Zum Beispiel bei Lebensversicherungen läuft es ja meistens so, dass man über einen Zeitraum von 20 Jahren oder noch mehr jeden Monat oder jedes Jahr die Versicherungsprämie einzahlt, aber erst am Ende, dann entweder im Todesfall oder nach Ablauf der Lebensversicherung, dann eben die Ausschüttung kommt. Und die Versicherung hat die Möglichkeit, in der Zeit mit dem Geld zu arbeiten, was ja ein wichtiger Geschäftsteil bei Versicherungen ist. Und es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, einfach ein Versicherungsgeschäft in ein anderes Unternehmen zu integrieren, wie das Berkshire ja macht, wo die Versicherungssparte zwar wichtig ist, aber eben nur ein Teil des Gesamtgeschäfts. Und genau das möchte eben Bill Ackman jetzt bei Howard Hughes Holdings auch machen.
Also ich kann sagen, dass das Unternehmen werde ich deshalb nie vergessen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe bei der Vielzahl der Anekdoten, weil es prozentual mal wahrscheinlich innerhalb, zumindest in dem kurzen Zeitraum, mal mein bester Trade war, der aber trotzdem kein guter war, weil es viel zu wenig war. Ich weiß nicht, Howard Hughes ist ja vor 10, 15 Jahren von General Growth Properties abgespalten worden. Die waren ja in der Insolvenz und das war ja eigentlich die Legende von Bill Ackman ja eigentlich begonnen. Also General Growth Properties mitten in der Finanzkrise gekauft zu Centbeträgen. Wenn ich richtig informiert bin, hat er weniger als 10 Millionen Dollar gebraucht, um einen Großteil von, das Kürzel war lange GGP und dann war GGP und wie es in den USA so ist, kommt dann noch ein Coup hinten dran, wenn die in Insolvenz sind und so weiter. Und ich glaube, er hat aus den 10 Millionen Dollar 1,4 Milliarden Gewinn gemacht. Und deswegen ist er ja auch Großaktionär bei Howard Hughes, weil die ja dann wiederum da ein Spin-off waren. Und ich habe da auch in der Finanzkrise gekauft, nicht mit 10 Millionen Dollar, sondern weil ich dachte, ja gut, in Insolvenz. Wenn du dann so einen Penny-Stock siehst, dann denkst du, ja schön, wenn so ein Milliardär dir was erzählt. Aber er hat es ja recht, Öffentlichkeit, ja, der Mann ist ja nicht medienscheu, sagen wir mal so. Und ich habe sehr, sehr wenig investiert und dementsprechend trotz Vervielfachung sehr, sehr wenig bekommen. Aber deswegen werde ich das nicht vergessen. Howard Hughes. Dazu sollte man vielleicht sagen, es ist nicht so etwas wie eine Mantelgesellschaft, sondern die sind ja schon seit 10 oder 15 Jahren an der Börse. Was machen die aktuell?
Genau, die machen solche sogenannte Master Planned Communities. Das heißt, das sind quasi am Reißbrett entworfene Konzepte für ganze Stadtteile. Man könnte auch sagen, eine Stadt innerhalb der Stadt richtet sich so an die obere Mittelschicht, wo dann quasi alles vorgegeben ist, also so wirklich wie am Reißbrett konzipiert, die ganzen Straßen, Häuser, alles schön in Reihe und Glied, aber eben auch entsprechend mit sehr guten Angeboten, Freizeitangeboten, was alles von vornherein integriert wird. Und Howard Hughes hat da sehr viel Geld investiert, sind aber jetzt, die haben quasi diese wertvollen Ländereien schon gehabt, haben da dann diese Masterplan-Communities errichtet, was natürlich einen hohen Kapitaleinsatz erfordert hat, sind jetzt aber an dem Punkt, wo sie eigentlich regelmäßig schon freie Cashflows abwerfen. Und so toll der Deal, den du gerade geschildert hast, für Bill Ackman war, ich denke, es war für ihn dann ziemlich hart zu sehen, wie die letzten 13, 14 Jahre mit dem Kurs überhaupt nichts passiert ist. Und er will das jetzt eben beschleunigen, er stand vor der Wahl, verkauft er das Ding oder versucht er jetzt da was Spannendes draus zu machen. Und ja, also seine Idee war, glaube ich, er hat gesehen, okay, da kommen jetzt Cashflows bis zu 300 Millionen pro Jahr an freiem Cashflow. Die Firma hat aber keine Dividende ausgeschüttet bisher. Ich könnte doch diesen Cashflow auch investieren. Und dann gab es sehr, sehr lange Diskussionen mit dem Board, weil er will natürlich auch eine gewisse Performance-Fee haben für Pershing Square Holdings, für seinen eigenen Hedgefonds. Da gab es Verhandlungen, wie viel bekommt er, geht das überhaupt durch? Und jetzt haben sie aber den Deal quasi durchgebracht. Er ist inzwischen jetzt Executive Chairman im Board of Directors. Ihm gehören 47% von Howard Hughes. Das heißt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo er wirklich starten kann.
Das ist aber ein Riesenunterschied, Entschuldigung nochmal, Sebastian, ja, zwischen Buffett und Ackman. Ne? Also Buffett sagt, gib mir meine Cherry Coke und ansonsten Der Mann hat, glaube ich, lebt nach wie vor in dem Haus in Omaha, in dem er vor 60 Jahren eingezogen ist. Richtig. Und Ackman ist ja nun jemand, der zum Teil ja auch mit Recht. Ich meine, es ist, wenn man sich irgendwo beteiligt und jemand verdient viel Geld, dann weiß man das ja und dementsprechend. Aber vom Typ her könnten die beiden ja nicht unterschiedlicher sein. Also deswegen meine ganz, ganz persönlich, ist das für dich als Investment-Story interessant oder sagst du, das ist ja sicherlich sehr, das macht Schlagzeilen, aber lass mal erstmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Weil Ankündigungen kannst du ja nun sehr, sehr viel, ne?
Also ich finde es interessant aus verschiedenen Punkten. Also das eine, was du gesagt hast mit der Managementgebühr, er bekommt, also Pershing Square bekommt 15 Millionen pro Jahr und dann abhängig von der Performance, von der Entwicklung des Kurses pro Aktie 1,5% nochmal ein zusätzlicher Performance-Fee quasi. Wobei
für Hedgefonds-Bereich geht das noch, ne?
Ja, es geht noch und vor allem er wollte ursprünglich das an die Marktkapitalisierung gekoppelt haben. Und das wäre natürlich gefährlich, weil da kann man ja über Kapitalerhöhungen die Marktkapitalisierung in die Höhe treiben, ohne dass der Kurs steigt, ohne dass die freien Aktionäre was davon haben. Das haben sie jetzt aber auf Druck des bisherigen Board of Directors umgemünzt auf den Kurs pro Aktie. Das heißt, die verdienen nur wirklich dann, wenn auch der Kurs steigt und die Aktionäre auch was davon haben. Das Erste. Der zweite Punkt ist einfach, er hat ein gewisses Commitment gezeigt, indem er die Kapitalerhöhung gezeichnet hat. Vor kurzem hat er 900 Millionen Dollar investiert aus Pershing Square Kapital, das ja im Prinzip auch ihm gehört, zu einem Kurs von 100 Dollar, obwohl der Kurs der Aktie nur bei 70 Dollar stand zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er hat wirklich einen deutlichen Aufpreis bezahlt, den wir als freie Aktionäre jetzt nicht zahlen müssen, weil der Kurs immer noch bei 70 Dollar steht. Dann finde ich es aus sentimenttechnischen Gründen interessant, weil gerade wir haben ja wieder absolut den Risk-On-Modus. Wir haben vorher über Quantencomputing-Aktien gesprochen, auch im Bereich Uran, diese Small Molecular Reactors und so, wo sehr spekulative Aktien sind wie Oklo, die boomen ohne Ende. Fintech gibt's teilweise Kursexplosionen. Wir haben diesen Immobiliensektor, der eigentlich komplett out ist im Moment, den keiner haben will. Und die Howard Hughes will gleich zweimal keiner haben, wenn die in der Vergangenheit nicht erfolgreich waren, keine Dividende ausgeschüttet haben. Das ist auch nicht gut für Immobilieninvestoren, die wollen keine Dividende haben. Das heißt, es ist so eine Aktie, die wirklich überhaupt keiner haben möchte. Und deswegen speziell, sage ich mal, für die antizyklischen Anleger unter euch, die sagen, oh, ich will nicht immer diesen Trends hinterherrennen, ich bin bereit, etwas Geduld mitzubringen. Und für die ist eigentlich so eine Howard Hughes Holding eine spannende Story. Und es gibt noch mehr Punkte, die ich interessant finde. Zum einen auch, was die Größe des Unternehmens betrifft. Wir haben Berkshire natürlich inzwischen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Billion Dollar. Und wir haben auch diese Markel und andere große oder die Private Equity Firmen wie KKR, die liegen auch bei über 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Und Howard Hughes hat 4 Milliarden. Und das finde ich grundsätzlich interessant, was das Entwicklungspotenzial betrifft. Und eben auch, weil dieser Bill Ackman jetzt sagt, okay, er sucht gezielt logischerweise nach kleineren Unternehmen. Also nach kleineren börsennotierten Unternehmen in den USA. Hier haben wir die Situation, dass Small Caps relativ günstig bewertet sind in den USA im Vergleich zu den großen Aktien. Und er ist auch bereit, oder er sucht auch bestimmte kleinere, nicht börsennotierte Unternehmen, die er dann komplett übernehmen möchte. Das heißt, aus meiner Sicht haben wir so eine Situation, wo der back to the roots geht. Ein bekannter Fondsmanager, 12 Milliarden und 13 Milliarden Dollar Assets under Management, geht jetzt runter und sucht im Bereich, ich denke mal, 2- bis 3-stelligen Millionenbereich nach kleinen Chancen. Und ich finde es spannend, dann, ob er es schafft, wenn er in diesen kleinen Firmen, in diese kleinen Firmen investiert, wo die Markteffizienz geringer ist als bei den Big Caps, sehe ich einfach eine Chance, dass er da auch eine höhere Rendite erzielen kann.
Weil ich nämlich, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Da ist ein Hedgefondsmanager. Wir haben hier einen in der Runde, der liebt jedenfalls schon mal Goldman Sachs. Dann relativ langweilig. Und es ist nicht klar, ob und wann die Aktie jemals steigen wird. Das klingt für mich nach einer klassischen Hell-Aktie. Nachkaufen. Oder Sebastian?
All in. Ich wollte gerade eigentlich eher meine Skepsis zum Ausdruck bringen, Armin, weil was du sagst, mich wundert es, dass eigentlich jemand wie Ackman von den großen Milliardendeals jetzt anfängt, irgendwie im Bereich der 2-stelligen Millionenbeträge Aktien zu suchen. Ich frage mich, in Anführungsstrichen, kann er davon satt werden? Also weißt du, wie viele Deals musst du machen, dass es sich für ihn lohnt? Oder kümmert er sich gar nicht um diese kleinen Deals und hat da ein Team? Und wie gut ist das? Also Siehst du das als Problem? Weil mich wundert es, wenn ich eigentlich gewohnt bin, so ein konzentriertes Portfolio zu fahren wie Eggman und auch mal hier und da eine Milliarde reinzupacken, weiß ich nicht, ob ich dann Bock habe, mir 200 kleine Small Caps anzugucken zwischen 50 und 500 Millionen Dollar. Also oder siehst du das als Chance, dass wenn die Deals aufgehen, Howard Hughes halt wirklich im Kurs explodiert?
Also ja, ich glaube, also was satt werden betrifft, 2 bis 3 warme Mahlzeiten pro Tag kann er sich, denke ich, jetzt auch schon leisten. Aber nee, es ist ja so, die öffentliche Wahrnehmung bezüglich Bill Eggman ist ja, um es vorsichtig auszudrücken, sehr gespalten. Er hat sich da ja einige Dinger ins Nest gelegt in der Vergangenheit mit der Valiant Pharmaceuticals, wo er, die halt quasi ein Geschäftsmodell gehabt haben, das darauf ausgelegt war, die Medikamentenpreise für Medikamente gegen seltene Krankheiten massiv zu erhöhen, teilweise zu verzehnfachen, also quasi moralisch schon, ich bin jetzt nicht der immer sofort mit der Moralkeule schwingt, aber da wirklich ein Geschäftsmodell, was sich im Nachhinein wirklich als unmoralisch entpuppt hat, wo er dann auch viel Geld verloren hat, das hat sehr, sehr stark an seinem Image gekratzt. Viele nehmen das auch übel während der Corona-Pandemie, als er gesagt hat, dass er öffentlich, die Kritiker sagen, geheult hat, wie schlimm alles wird bei Corona und dann heimlich aber seine Hedgings wieder abgebaut hat und dann voll profitiert hat, als es wieder hochging. Also viele halten ihn für moralisch nicht hundertprozentig glaubhaft, sage ich mal. Und ich glaube, er hat sich jetzt in den Sinn gesetzt oder als Ziel gesetzt, da ein Referenzprojekt zu starten. Wie gesagt, es wird geschätzt, von diesen 900 Millionen Dollar, die er jetzt investiert hat in Howard Hughes, sind 700 Millionen gehören im Prinzip ihm selber. Das heißt, er geht schon ein relativ hohes Risiko ein und er möchte wirklich jetzt, glaube ich, zeigen, dass er so ein Ding von Grund auf neu aufbauen kann und da wirklich vielleicht eine neue Berkshire Hathaway draus machen kann. Und ich denke, dass er tatsächlich da viel Ehrgeiz entwickelt, weil es ist so für ihn, denke ich mal, so ein entscheidendes Projekt jetzt, das da ansteht.
Soll ich mal versuchen, Sebastian?
Gerne.
Also man könnte sagen, das ist sicherlich mit Risiko verbunden, aber es ist sicher keine Abzocke.
Damit sehr
ich
gut.
Wollte die Überleitung
sehr gut.
Schaffen.
Sehr gute Überleitung. Ich wollte aber eigentlich vor der Überleitung noch sagen, dass das, was wir ja jetzt über die neue Berkshire Hathaway besprochen haben, das war ja nur ein kleiner Teil des Deep Dives, den Armin ja erstellt hat. Und zwar, Armin, du hast ja hier auch ein Special PDF erstellt. Also wirklich zurückgehend mit Eggman und allem und wie das gebaut werden soll und Zahlen. Und das, jeder, der da noch viel mehr wissen will, der findet das natürlich bei uns in der App unter www.buy-the-dip.de unter Specials. Da findet ihr auch noch von Alex einen Krypto-Report und jetzt auch von Armin ganz neu dieses Special, diesen Deep Dive zur neuen Berkshire Hathaway. Und das ist garantiert keine Abzocke, unsere App, lieber Lars.
So, viel besser, viel besser. Wir sind
ich
zwar versuche, immer noch verzweifelt ohne Timo, aber viel
ich,
besser gemacht.
Ich kämpfe und versuche, Timo so gut wie möglich zu ersetzen. Aber Armin, wir haben ja noch ein zweites Thema mit dir. Und zwar, es gibt ja, die Amerikaner sagen gerne die Copycats, also die Kopierer, die ja in diesem ganzen Bitcoin-Treasury, Ether-Treasury jetzt alle kommen. Und du hast dir da ja mal ein paar Deals oder ein paar Projekte angeschaut und sagst, naja, muss man schon mal mit dem Spitzenbleistift durchrechnen, oder?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist ja so in der Vergangenheit, mit Ausnahme jetzt von MicroStrategy, waren im Prinzip mehr oder weniger alle Aktien, die so als Bitcoin-Aktien bezeichnet werden, eigentlich eher Underperformer. Muss man so klar mal festhalten. Egal, ob es sich um Handelsplattformen handelt oder ob es sich um Bitcoin-Miner handelt, die haben im Prinzip alle viel schlechter performt als der Bitcoin selber. Und insofern ist schon mal von Grund auf eine gewisse Vorsicht angebracht, wenn es heißt Bitcoin-Aktien. Dann war es so, wir haben ja diese Tendenz, diese Entwicklung gehabt, dass nach MicroStrategy kleinere Firmen gekommen sind, die zunächst mal gesagt haben, okay, wir haben ein operatives Geschäft und wir haben einen Cashbestand und wir fangen jetzt an, diesen Cashbestand in Bitcoin zu investieren. Das war quasi der erste Schritt. Und was jetzt eben kommt im zweiten Schritt ist, dass diese Bitcoin-Treasury-Firmen kommen, du hast gesagt, Sebastian, und die quasi den Kauf von Bitcoins zum Geschäftsmodell erheben, mit der Begründung oft, dass sie eben auch mit Fremdkapital arbeiten und so versuchen, quasi den Bitcoin-Bestand pro Aktie zu erhöhen, wie das MicroStrategy auch gelungen ist in den letzten Jahren, und dann direkt quasi oder als nicht börsennotiertes Unternehmen quasi durch die Hintertür an die Börse kommen wollen. Das ist so die Basis des Ganzen. Und da gab es jetzt mehrere Firmen, die das vollzogen haben. Es gibt im Prinzip zwei Varianten. Die einen schlüpfen in eine SPAC, also eine Special Purpose Acquisition Company, quasi einen leeren Börsenmantel, wo dann dieses Geschäft eingebracht wird. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit, dass die sich kleine börsennotierte Firmen aussuchen, die schon ein operatives Geschäft haben, da aber nicht sonderlich erfolgreich sind, meistens sehr klein sind, von der Marktkapitalisierung her oft unter 100 Millionen Dollar, und dann einen sogenannten Reverse Merger machen. Das heißt, die schlüpfen quasi in diese Firma rein, kaufen sich da ein und übernehmen die Firma dann quasi durch die Hintertür. Und da war die Situation so, dass durch diesen Erfolg von MicroStrategy die ganzen Copycats, die da jetzt kamen, Kanto Equity Partners waren einen der ersten, mit unglaublich hohen Bewertungen belohnt worden sind am Markt, weil die Leute gesehen haben, oh, okay, da gibt's die neue MicroStrategy, springe ich sofort auf, und der Kurs der Aktie ging dann oft durch die Decke. Und jetzt stehen eben viele vor der Frage, sollen wir in diese Aktien investieren oder nicht? Und das ist so der Punkt, wo ich einfach mal versucht habe, so, oder einfach hinter die Kulissen mal geschaut habe und das durchgerechnet habe, wie sind eigentlich die Bewertungen aus bei diesen Aktien, und dann festgestellt habe, oh, das geht ja eigentlich gar nicht, was da gerade passiert.
Also du meinst, da ist viel Euphorie schon eingepreist, beziehungsweise diejenigen, die diese Aktien ausgeben, haben da für sich schon ein ordentliches Stück vom Kuchen gesichert. Und für den, der es kauft, muss eigentlich der Bitcoin erstmal deutlich zulegen, bis du ins Geld kommst, wenn ich mal so ein bisschen Optionssprache verwende.
Ja, also eigentlich noch schlimmer. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen bei diesen Geschichten, dass viele, die Bitcoin-affin sind, die krypto-affin sind, nicht so die fundamentale Bewertung auf dem Schirm haben. Also, weil sie das ja
diplomatisch.
weil sie das ja vom Bitcoin her nicht gewohnt sind. Man kann ja im Prinzip keinen inneren Wert hier ermitteln, auch bei anderen Kryptowährungen. Und die sehen dann, okay, wir haben eine Firma, die hat eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar etwa, sagen wir wie diese Asset Entities als ein Beispiel, US-Kürzel ASST. Und da kommt jetzt eine Firma, die sagt, okay, wir investieren bis zu 1 Milliarde in Bitcoin, und ihr könnt davon profitieren als Aktionäre dieses Unternehmens. Dann sehen die, okay, die Marktkapitalisierung liegt bei 100 Millionen, die wollen 1 Milliarde investieren, das ist so ein super Deal. Vergessen dabei aber, dass es davor zu einer extremen Verwässerung kommt, weil den jetzigen Aktionären nachher nur noch ein Bruchteil der Firma gehört. Bei diesen Asset Entities war das so, die sind von 1 Dollar auf 12 Dollar im Hoch gestiegen. In der ursprünglichen Pressemeldung stand aber schon drin, dass den jetzigen Aktionären nachher nur 4,5% des gesamten Unternehmens gehören werden. Das heißt, wenn die Marktkapitalisierung bei 100 Millionen ist, dann ist die in Wirklichkeit, gehen wir hier schon in den Bereich von über 2 Milliarden, weil es ja nur noch ein Zwanzigstel dieser Firma nachher ihnen gehören wird. Und die Leute checken das aber nicht. Die Aktie steigt dann trotzdem, vervielfacht sich, und die bei Asset Entities war es so, dass die 2 Milliarden Dollar bezahlt haben, Marktkapitalisierung, im Prinzip für eine leere Hülle, weil diese Firma, die das Bitcoin-Geschäft einbringt, bisher überhaupt keine Bitcoins haben. Das heißt, die haben nur eine Geschäftsidee, was sie machen wollen. Die haben es abgesehen auf diesen Mount Gox, auf diese Bitcoins, die ja bisher noch in Beschlagnahmung sind, dass sie da günstiger rankommen, oder haben irgendwelche Stories erzählt, sie wollen Biotech-Firmen aufkaufen, die unter Cash notieren und so zusätzliches Cash generieren, und haben wilde Stories erzählt, und den Leuten ist gar nicht klar, dass sie eigentlich viel zu viel bezahlen. Und jetzt, also den Leuten gehört nur noch 4,5% am Unternehmen. Naja, und jetzt kam vorher noch mal eine Meldung vor 2 Tagen. Es gibt einen Pipe-Deal jetzt, das heißt, wird wirklich Geld investiert in die Firma, 750 Millionen. Und was dann aber nicht dabei steht, ist, dass das nochmal mit einer Verwässerung in Verbindung steht und den Aktionären, das muss man selber ausrechnen, damit man dahinter kommt, den Aktionären gehören nur noch 2,5% des jetzigen Unternehmens von diesen 4,7% ursprünglich. Das wird dann auch nicht kommuniziert. Und es heißt noch, ja, wir, unsere bisherige Firma, wir haben Assets under Management von 2 Milliarden, wir haben verschiedene ETFs, die sehr erfolgreich sind. Und wenn man genau hinschaut, stellt sich aber raus, dass dieses ETF-Geschäft gar nicht Bestandteil dieses Deals ist und gar nicht mit in die Firma eingebracht wird. Also wirklich sehr, sehr grenzwertig, was da passiert. Und es ist nicht nur bei diesen Asset Entities, sondern grundsätzlich bei diesen ganzen Bitcoin-Treasury-Firmen. Bitte schaut da unbedingt ganz genau hin, bevor ihr diese Firmen kauft, damit ihr wisst, was ihr überhaupt kauft und was euch nachher von dieser Firma überhaupt noch gehört.
Und man muss an der Stelle auch mal sagen, so hart sich da vielleicht bei einigen der Magen umdreht, Es wird dadurch völlig legal, dass man ja, so wie Armin, das recherchieren kann. Das machen natürlich die allermeisten nicht. Das ist genauso legal wie ein Meme-Coin, der uns natürlich geradezu grotesk vorkommt, dass man sagt, ich lege irgendwas auf. Selbst der Trump-Meme-Coin, da würde ich mich nicht scheuen zu sagen, das dient schlicht und einfach der Bereicherung einiger weniger und einiger, die vielleicht ganz schnell rein und wieder rauskommen. Nur wir haben es hier ja im Aktienbereich, da haben wir ja nochmal eine andere Regulierung, als wenn wir über solche ausgegebenen Token oder Coins sprechen. Aber so wie du sagst, also man erweckt einen Anschein, aber am Ende kannst du alles nachlesen. Und von daher ist es zwar legal, aber das ist wie bei der Reise nach Jerusalem. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man damit dann, insbesondere, nur dann macht es ja eigentlich Sinn, Bitcoin oder Ether outperformt, die ist dann überschaubar, wenn man so viel bezahlt, ne?
Genau. Und vielleicht nochmal zur Einordnung. Also diese Bitcoin-Treasury-Firmen an sich finde ich gar nicht mal jetzt von Grund auf uninteressant. Im Gegenteil, MicroStrategy oder Strategy, wie sie jetzt heißen, die haben ja eine richtig gute Performance gemacht. Es geht einfach nur darum, dann einzusteigen, wenn die Bewertung auch einigermaßen vernünftig ist. Also gerade bei diesen ganzen
neuen Firmen. Du kannst ja Net Asset Value von MicroStrategy errechnen. Strategy und kannst eventuell noch den Hebel reinrechnen durch die Wandelanleihen. Aber wenn du sagst, wir haben vor in Zukunft und du bezahlst jetzt schon dafür, dann ist das natürlich eine andere Hausnummer. Das meinst du, ne?
Ja, ganz genau. Sehr, sehr gut zusammengefasst. Und vielleicht eins hast du noch grundsätzlich zu Bitcoin Treasury, finde ich schon interessant, auch von der, also jetzt, wenn wir das Beispiel Strategy auch nehmen, weil die Wall Street ja sehr interessiert ist an diesen Wandelanleihen, die ausgegeben wird, weil da eben auch Pensionsfonds und eher ja konservative institutionelle Anleger die Möglichkeit haben, indirekt in Bitcoin zu investieren und vom Wertzuwachs des Bitcoins, vom möglichen Wertzuwachs zu profitieren, ohne diese hohen Schwankungen zu haben. Das heißt, diese Idee ist schon gut und auch was diese Asset Entities, die ich vorher genannt habe, zu sagen, okay, wir versuchen irgendwie günstig an Cash ranzukommen, das in Bitcoin zu investieren, alles coole Ideen, aber man muss einfach sehr genau schauen, wie viel zahle ich dafür und welchen Multiple zahle ich schon jetzt dafür.
Dann, Armin, würde ich dir sagen, oder würde ich gerne sagen, im Namen von allen Zuhörern, Zusehern, danke für diesen, ja, für den Einblick, den du uns hier gegeben hast. Und kann nur sagen, entweder Augen auf, wenn man solche Aktien kauft, wie Lars sagt, richtig recherchieren oder halt auch mal bei Armin vorbeischauen. Ja, am Aktienkanal verlinken deinen Kanal auch unten drunter mal, weil du ja sowas wöchentlich bearbeitest und immer wieder gute Einblicke hast.
Genau, würde mich natürlich freuen und herzliches Dankeschön. Macht mir immer sehr viel Spaß mit euch.
Uns auch. Dank dir, Armin.
Danke, Armin.
Ciao.
Gut, Lars, jetzt gebe ich dir mal, ich habe am Anfang nicht gefragt, wie es dir geht, aber jetzt gebe ich dir die ganze Fläche. BYD-Hörerfrage hier und zwar von, ich gucke nochmal nach, Michael. Die Aktie hat sich ja ganz gut entwickelt, hatte jetzt diese Woche wieder einen Rücksetzer, weil BYD in China die Preise reduziert hat, um teilweise bis zu 35%. Das hat den Aktionären nicht gefallen. Wie ist die Erichsensche Hausmeinung zu BYD?
Was bist du für eine fiese Möb? Ich glaube, wir haben das noch nie mal besprochen, dass ich das Thema hier machen soll. Ne?
Ich wollte deine charttechnische Einschätzung.
Ach so, lässt mich hier in einer Tour, versucht mich auflaufen zu lassen.
Das ist keine Absicht. Das ist Unsicherheit, weil ich versuche, Timo zu ersetzen, weißt du? Und dann moderiere ich vor mich hin und dich trifft es halt einfach. Weil unsere Gäste, die kann ich nicht so behandeln, die kommen nicht mehr.
Ja, das
du musst ist
vollstes Verständnis. Ja, BYD, ich habe glaube ich mal gesagt, dass ich mit Automobilunternehmen relativ wenig anfangen kann. BYD ist allerdings auch noch ein bisschen mehr. Und um den Gedanken zu Ende zu bringen, wenn, dann fände ich, glaube ich, BYD am spannendsten. Sie sind aber auch im anderen Bereich. Also es wird immer Tesla genannt, zum Beispiel für Batteriespeicherlösung und so weiter. Da muss man dazu sagen, da ist BYD auch sehr groß. Das ist einfach ein gut geführtes Unternehmen. Und was mir insbesondere gefällt, ist die Geschwindigkeit in den Produktzyklen. Damit können Sie immer sehr schnell reagieren. Ich komme gleich zum Chart. Und was mir auch gefällt, ist, dass Sie für einen Markt aufgestellt sind, für den viele europäische Hersteller immer noch nicht mal ansatzweise adäquat aufgestellt sind. Denn ich habe gelesen, dass im asiatischen Raum, ich lasse es mal so offen, es ging in dem Fall um den chinesischen Markt und den Markt in Südkorea, dass insbesondere die junge Käuferschaft, dass die gar nicht mehr so darauf schaut, was sind da hinten für Embleme drauf, sondern wie ist die Haptik und wie ist das technische Empfinden? Also sprich, ich gehe rein, wie schnell reagiert der Touchscreen, wie schnell reagiert das? Denen ist das nicht mehr, denen ist das zumindest im asiatischen Bereich, ich habe aber den Eindruck, das ist auch anderswo so, einfach das beste Produkt zum günstigsten Preis, Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da sehe ich BYD einfach sehr gut aufgestellt. Und rein charttechnisch ist der aktuelle Rücksetzer, ich schaue hier auf den Chart in Hongkong, sehr spannend.
Werbung. Viele von euch kennen den renommierten Historiker, Soziologen und Bestsellerautor Dr. Rainer Ziedelmann. Er hat bereits 29 Sachbücher geschrieben, darunter das herausragende Werk Die Psychologie der Superreichen. Nun hat Rainer Ziedelmann seinen ersten Roman vorgelegt, 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Es handelt sich um eine Mischung aus spannendem Thriller und einer sehr düsteren Dystopie, die in der Tradition von 1984 oder auch Brave New World steht. In dem Buch wird die Studentin Alexa mit dem Journalisten Riven in die dunklen Machenschaften einer radikalen Gleichheitsbewegung hineingezogen, die die Demokratie Stück für Stück in eine Gleichheitsdiktatur verwandeln möchte. Riven und Alexa leisten erbitterten Widerstand und kommen dabei dunklen Machenschaften auf die Schliche. Ich durfte das Buch bereits vorab lesen und ich muss sagen, es hat mich richtig gehend gefesselt. Ich fand's super. Innerhalb von wenigen Tagen hatte ich es vollständig ausgelesen und ich bin ziemlich sicher, auch wenn du normalerweise keine Romane liest, du wirst dieses Buch garantiert lieben. Es ist so lehrreich wie ein Sachbuch und spannend wie ein Roman. Und Ziedelmann, der bleibt sich auch als Romanschreiber treu. Er ist nämlich Wissenschaftler, denn das Buch, das handelt von einer Zukunft, die viel wahrscheinlicher ist, als aktuell möglicherweise viele glauben. Den Link zum Buch findest du auf jeden Fall drin in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen.
Sehr spannend, ist noch keine Aussage. Wir haben die Rallye, die 2025 hier begonnen hat und dazu geführt hat, dass der Kurs sich ziemlich genau verdoppeln konnte, trifft jetzt auf eine sehr wichtige Unterstützung bei 390 Hongkong-Dollar. Könnt ihr ja selber einmal, ich könnte natürlich Euro, Hongkong-Dollar einmal gucken, das müsste irgendwas 11 oder 12, nicht, dass ich mich hier in die Nesseln setze, also wo liegt der, 8,88, sorry. Also, dann habt ihr den Euro-Kurs, 8,88, ich glaube, das 888 ist, 888 oder 777? Jetzt liebe ich nochmal, eins von beiden ist das beliebteste Kennzeichen in Hongkong, kostet mehrere tausend.
Klingt auch Glück.
Ja.
Wer Nick Leeson kennt und diesen Untergang damals der Barings Bank, da hat er alle seine Failed Trades auf das 5x8-Konto verbucht, bis es einfach voll war und dann hat es die Bank zerrissen.
Dann war es wohl die 8 auf jeden Fall. Ja, na klar, mit Unendlichkeit und so weiter. Aber das in der Regel, ich habe ein Kennzeichen mit 2 Achten in Hongkong mal gesehen. Das war nicht auf dem BYD, das war auf deiner Lieblingsmarke Ferrari.
Sehr drauf. Schön.
Aber klar, wer nicht in Hongkong-Dollar, sondern in US-Dollar ein paar tausend Dollar für so ein Typenschild oder Kennzeichen hinlegt, ja, der fährt natürlich nichts von der Stange. Also, dieser Rücksetzer ist interessant. Sollten wir unter, naja, so eine Zone zwischen 334 und 360 Hongkong-Dollar abrutschen, dann trübt sich das Bild ein. Aber ich will hier jetzt gar nichts Negatives sagen. Die aktuelle Korrektur sieht interessant aus. Ich finde, BYD ist ein gutes Unternehmen.
Muss ich auch sagen. Also taktisch finde ich den Wert auch super spannend. Ihr wisst ja, ich wiederhole mich jetzt, aber im Automobilsektor, da gibt es für mich nur Ferrari, weil das die Hermes ist. Aber ich will ja hier auch ein bisschen was noch mitliefern, weil ich BYD beobachte. Und Lars, du hattest schon gesagt, Tesla. Ich habe nämlich mal mir fürs erste Quartal so die Zahlen rausgezogen, was so BYD verkauft hat und Tesla. Und da sieht man mal, wie krass der Druck ist, den BYD gerade aufbaut. Also BYD hat im ersten Quartal 2025 626.000 E-Autos verkauft, plus 13% zum Vorquartal. Und 324.000 Plug-in-Hybride. Tesla kommt auf insgesamt 386.000 E-Autos, also weit weg von den gut 600.000 von BYD und sieht sogar eine Schrumpfung. Und BYD wächst, Tesla schrumpft in vielen Bereichen. Und man muss halt sagen, dass BYD wirklich in China einen riesigen Burggraben hat, weil es diesen Markt derzeit dominiert. Dann hast du viel internationale Expansion in Richtung Thailand, Indien, Lateinamerika. Und halt bei den Plug-in-Hybriden sagen viele, da ist halt BYD auch führend. Also ich muss sagen, ich finde den Wert total spannend. was auf die Füße fallen kann, aber das ist ja momentan schon die ganze Zeit, ist ja die Trump'sche Zollthematik, aber da ist auch meine Meinung, also muss ich auch mal dazu sagen, ich finde, dass aktuell alles mit diesen Zöllen erklärt wird. Also jeder kleine Makler, wir hatten im April zwar einen richtigen Einbruch und der war sicherlich durch die Zollpolitik verursacht, aber wenn ich in der Früh aufstehe und dann sehe ich beispielsweise, ach, in Japan, der Markt ging 1% nach unten, ja, das waren die Zölle. Oder der Markt geht 0,5% nach oben, ja, das waren die Zölle, weil es besser wurde. Also irgendwie diese Zölle halten aktuell als Erklärung für alles her. Da würde ich mich jetzt nicht mal verunsichern lassen. Das ist natürlich für einen Hersteller wie BYD, kann das zu einem Problem werden. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, im Herbst reden wir nicht mehr über Zölle und dann wird sich das alles irgendwie aufgelöst haben. Also kurzum, ich finde BYD langfristig für mich nicht interessant. Da habe ich die Ferrari. Aber als taktische Position, wenn die sich stabilisiert, fundamental und Lars, du hast es gesagt, charttechnisch, können wir beide eigentlich sagen, Daumen hoch für eine kurzfristige Position, wer will.
Ja, also
natürlich, wenn die Einstiege und alles.
Boot sitzen will, der langfristig Ferrari, das ist für mich ein gesammelter Dinosaurier. Aber why not? Wir können uns ja theoretisch auch mal einig sein. Nein, ich find's gut. Und ehrlicherweise, jetzt challenge ich die mal. Vielleicht können auch die Tesla-Fans mal drüber nachdenken. Einfach BYD mal anschauen. Ich weiß, die Robotaxis kommen bei BYD nicht im Juni. Habe ich gestern gelesen als Kommentar drunter. Du Dummy, jetzt sind sie da. 10. Hier auf YouTube seht ihr 10 Robotaxis sollen im Juni auf die Straße kommen. Auf Einladung werden die dann getestet. Und daraus machen wir dann Robotaxis starten im Juni. BYD ist für mich schlicht das auch perspektivisch interessantere Unternehmen. So, ich musste noch mal einen. Irgendjemand musste sich ja noch vor den Kopf stoßen. Das wird mir jetzt
geblieben sein. Der musste raus. Aber Daumen drücken. Raus. Wir haben letztes Thema Nvidia. Diese Woche ja Zahlen gemeldet. Mittwochabend hat noch ein Late-Night-Update um 11 Uhr in unsere App reingefeuert für alle, was die Zahlen so, ja, sagen wir mal so, mitgebracht haben. Ich gebe euch mal einen ganz kurzen Einblick, aber wir wollen jetzt eigentlich nicht über die Numbers crunchen, also die Zahlen hier sprechen, weil dafür sind wir von der Aktualität zu spät, sondern eigentlich eher, müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen um Nvidia oder gar nicht? Also wenn wir mal die reinen Zahlen anschauen, der Umsatz $44 Milliarden, da hatten wir gegenüber dem Vorjahr deutliches Wachstum, also von 70%, war auch leicht über den Erwartungen. Nettogewinn gegenüber Vorjahr deutlich gestiegen. Dann die Earnings per Share, also der Gewinn pro Aktie ist auch deutlich gestiegen. Aber, und das ist so ein bisschen, wo die Kritiker reinkommen, vergleicht man diese Zahlen zum Vorjahr, sind sie brutal stark. Vergleicht man die Zahlen zum Vorquartal, dann haben wir hier schon eine Art, ja, teilweise Rückgänge und teilweise schwächere Zahlen. Und jetzt finde ich so von den Nvidia-Zahlen, konnte man sich so ein bisschen mitnehmen, was man wollte. Also die Kritiker sagen, naja, das Quartalswachstum gefällt mir aktuell gar nicht so richtig. Die anderen sagen, naja, der Ausblick ist ja nicht schlecht. Und da muss ich sagen, wenn ich mal auf den, also ich persönlich bin ja in Nvidia langfristig investiert. Und ich muss sagen, was Nvidia aktuell geliefert hat, vor allem in einem schwierigen Umfeld, auch mit der ganzen Handelspolitik und Zöllen, muss ich sagen, bin ich als Aktionär absolut zufrieden. Und wenn ich auch mal schaue, wo die Reise hingeht. Wir hatten letzte Woche erst über diesen NVLink gesprochen, der innerhalb der Nvidia-Datencenter die verschiedenen Technologien von anderen Anbietern auch wieder mit integrieren kann. Das heißt, dass Kunden auch die Wahl haben oder die Möglichkeit haben, dass sie nicht alles von Nvidia kaufen müssen, oder auch, sondern auch von anderen, aber dass sie trotzdem sagen können, ich investiere zumindest einen gewissen Teil, den ich vielleicht nicht an Nvidia gegeben hätte, in Nvidia-Chips, weil sie mir eigentlich, wenn ich alles dort kaufe, zu teuer wären. Aber ein paar kann ich trotzdem einbauen und kann es zumindest zusammenstecken mit anderen. Und dann haben wir halt bei Nvidia, finde ich, auch diese große Fantasie drin. Donald Trump war jetzt hier auf Reise in verschiedensten Ländern, also in Abu Dhabi und in Katar und überall Saudi-Arabien, dass da ja sich geöffnet wird, beziehungsweise er hat geöffnet und die Möglichkeit geschaffen, dass diese Länder jetzt massiv amerikanische Chips kaufen dürfen von Nvidia. Dann haben wir beispielsweise Oracle, die so viele Chips von Nvidia aktuell bestellt haben, dass es der Produktion von einem Quartal entspricht. Also da muss ich sagen, für mich ist bei Nvidia viel Fantasie in Zukunft drin. Und wenn jetzt noch irgendeine Art von Deal kommt mit China, das heißt, dass diese Beschränkungen, die Chinesen sind ja ausgenommen ist jetzt vielleicht ein bisschen diplomatisch ausgedrückt, den Chinesen wurde ja verboten, bei Nvidia anzukaufen. Deswegen musste Nvidia ja auch entsprechende Abschreiber tätigen. Trotzdem haben sie, finde ich, die Zahlen gut geliefert. Aber wenn jetzt beispielsweise hier eine Art Einigung kommt und Nvidia entwickelt intern bereits neue Chips für den chinesischen Markt, die noch ein bisschen schwächer sind als die sie zuvor exportiert haben. Ich kann mir aber denken, dass wenn diese Chips verkauft werden dürfen, finden sie auf jeden Fall in China Anklang. Also kurzum, Ich würde das Vorquartal, dass da jetzt ein paar Zahlen schwächer waren, nicht überbewerten, weil ich sehe viel Wachstumsfantasie im Sinne von Chips Richtung Saudi-Arabien und anderen Ländern, mögliche Einigung mit China, dieser NV-Link. Also für mich passt die Nvidia-Story und ich sehe auch momentan keinen, der denen irgendwie das Wasser reicht. Also von daher, ich würde sagen, die Aktie ist für mich sehr positiv. Wie ist deine Meinung, Lars? Können wir uns ein bisschen reiben oder stimmst du mir zu?
Toll, Sebastian. Ein Co-Host mit einem Funken Empathie hätte mir zumindest den Punkt der China-Option am Ende noch gelassen. Aber nein, wie der Avatar rasselt er die Dinger runter, nimmt alles weg, was wir sauber zusammengetragen haben und sagt, das ist mein Türmchen, das habe ich. So, nein, ich habe da nicht mehr viel zu ergänzen. Insbesondere die China-Story. Und wer weiß, ich finde die nämlich auch interessant. Man darf ja nicht vergessen, die Restriktionen, die hier gelten, sind ja, natürlich würde sich schon öffentlich über den aktuellen Präsidenten beschweren, ist aber wahr, den haben die Demokraten, war es ja unter Biden ganz wesentlich, die schon eingeführt haben. Also den Malus können wir Trump jetzt nie mit anhängen. Ja, ich finde gerade die China-Option finde ich spannend, muss ich aber auch nicht wiederholen.
Buy the Dip ist das Gebot der Stunde hier im Podcast. Und was für Aktien gilt, gilt schon lange für uns. Wenn du zuhörst, aber noch kein Abonnent bist, dann klicke jetzt auf den Abo-Button der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse zukünftig keine einzige Folge mehr.
Und rein charttechnisch wird die Aktie auf neue, wir nehmen auf, da ist sie vorbörslich, am Freitag wie immer, knapp über $138. Solange sie bestenfalls nicht mehr abrutscht, unter $121, so lange lautet das Ziel neue Allzeithochs. Und man darf nicht vergessen, die Phase der Konsolidierung, die dauert ja nun auch schon seit mehr als einem Jahr. Wir sind genau auf dem gleichen Stand wie im Juni 2024. Unter dem Aspekt habe ich keine Reibungsfläche hier zu bieten. Sorry.
Schade. Kommt nächstes Mal wieder. Ja. Da kann Timo uns leiten und dann können wir gegenseitig, finden wir schon wieder Gegenargumente.
Ja, und wenn uns nichts einfällt, dann kloppen wir auf Timo.
So. Das ist doch ein schönes Schlusswort. So machen Passt. Wir das. Dann danke dir, Lars, dass du dir die Zeit wieder genommen hast und nächste Woche wieder in gewohnter Dreierbesetzung. Aber wir hoffen, dieses neue Format mal als Special hat euch gefallen. Lasst uns da gerne Feedback da, weil dann können wir auch mal, als dass wir immer einen Gast dabei haben, auch mal zwei Gäste mit reinnehmen und natürlich auch breitere Themenbereiche von Krypto über Aktien bis zu Gold auch hier besprechen. Dann danke dir, Lars, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Sebastian. Und dran denken, wir müssen gleich noch unser Weekly Recap für die App machen. Also, mach's gut.
Bis gleich. Bis dann.